Er wurde über 100 Jahre alt und vergaß nie die Armen, denn er hatte selbst erfahren, wie bitter die Not schmeckte.
So, liebe Märchenfreunde, das war der Märchenzug für heute. Er rollte durch Schweden und ihr kennt sicherlich viele Geschichten von Schweden, die Astrid Lindgren aufgeschrieben hat. Zum Beispiel die Geschichte von Pippi Langstrumpf oder Kalle Blomqvist, dem Meisterdetektiv, oder die Geschichten aus Bullerbü. Die könnt ihr euch aus der Bibliothek holen. Ich wünsche euch viel Spaß und eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard von der Fledermaus-Redaktion.
Du hörst Radio Frei, das freie Radio in Erfurt.
Radio Frei. Radio Frei. Like a fountain from a pool. steps in flight. You had to hide sometimes, but now
herzlich willkommen im neuen Jahr. Willkommen zu Nia Nackt im Aquarium, die Frauenredaktion bei Radio Frei. Wir starten mit einem Song von Joan Baez und die hat heute ihren, feiert heute am 9.1., heute am Freitag in der Originalsendung, heute ihren 85. Geburtstag. Und liebe Annika, ich freue mich, dass du da bist.
Ein herzliches Hallo auch von mir in die Runde im neuen Jahr.
Genau, möge es ein sanftmütiges Jahr werden, ein wenig. Wir starten allerdings gleich furios und Annika, ich bin dir sehr dankbar dafür, als es in die Vorbereitung für die Sendung ging, war so die Frage, oh, was mit welchem Thema wollen wir eigentlich so starten, und dann kam von dir der Vorschlag.
Lass uns doch mal die vergessenen Frauen hinter berühmten Männern anschauen.
Genau, und ich dachte, ach, krass, krasses Thema, interessant. Und dann habe ich so die letzte Woche so zu diesem Thema so in meinem Hirn rummeandert und dachte, ah ja, mit was wäre eigentlich ein guter Einstieg, was ist eigentlich interessant bei diesem Thema? Und für mich ist so, dass das eine Thema ist feministische Geschichtsforschung. Also ich habe in der Wendezeit ist mir das so im Rahmen der ganzen feministischen Arbeit, also das heißt vor 35 Jahren ungefähr, ist mir das erste Mal dieses Thema feministische Geschichtsforschung begegnet. Und ich dachte, also für mich hat sich eine Welt aufgetan. Und wir beide haben jetzt gerade schon im Vorgespräch gesagt, ja, wir sind ja beide so ein bisschen ostsozialisiert. Wie war das bei dir mit der feministischen Geschichtsforschung in deinem Geschichtsunterricht?
Also im Geschichtsunterricht ist das überhaupt nicht vorgekommen. Mhm. Und wenn wir uns mal wirklich angucken, allein wie Straßen heißen, dann wissen wir, dass die Frauen vergessen worden sind.
Ja.
Wie haben wir Geschichte gelernt? Berühmte Männer, die vielleicht sogar noch Kriege geführt haben.
Ja, fast ausschließlich.
Und erobert haben. Und die Dinge, die dahinter stehen, beziehungsweise die auch viel, eine hohe Wichtigkeit besitzen, die sind überhaupt nicht betrachtet worden in dieser Geschichte.
Ja. Naja, in Weimar, ich komme aus Weimar und da gab es ja vor vielen Jahren über das Frauenzentrum die Initiative, Straßennamen tatsächlich umzubenennen auch. Und ich weiß, das Frauenzentrum ist ja, glaube ich, immer noch in der Johanna-Schopenhauer-Straße. Das ist die Straße am Bahnhof. In Erfurt ist es nicht so gut gelungen, oder?
Mit der Straßenumbenennung oder wo das Frauenzentrum sich befindet?
Nee, ich würde
die Sache
sagen,
mit den Straßennamen.
Mit den Straßennamen gibt nicht so viele.
Ad hoc fällt mir gar nichts ein.
Ja,
müsste ich jetzt Google anschmeißen.
Mhm, machen wir nicht.
Nee, wir sprechen einfach schön in Ruhe weiter.
Genau, also feministische Geschichtsforschung, die ist so in den 70er Jahren im Rahmen der ersten oder zweiten Frauenbewegung ist die entstanden. Und es ging zunehmend darum, auch die unerforschte, die unentdeckte Geschichte von Frauen und ihren Leistungen in der Historie zu erforschen. Und im Zuge dessen tauchten dann immer wieder mal Frauen auf. Und ich habe mich vor allem auch über dieses Thema gefreut, weil die erste Sendung hier vor 23 Jahren ging um Emma Goldman, die feministische Anarchistin. Und für mich war das damals so ein großes Thema, Feminismus und Anarchismus. Und das ist ja auch so, Anarchisten sind ja auch meistens so Männer und da gibt es so irgendwie viele große Erzählungen dazu und es gibt wenig Frauen, die da sozusagen sowohl als Praktikerin als auch als Theoretikerin sichtbar werden. Und Emma Goldman war eine von ihnen vor über 100 Jahren, die eine riesige Anhänger- und Anhängerinnenschaft hatte, die vor Tausenden von Menschen reden konnte und die sich auch sehr im Rahmen der Geburtenbewegung, Geburtenkontrolle sich bewegt hat und sehr die, ich glaube, sie war sogar Hebamme. Ich kann es aber gar nicht so genau sagen, müsste ich auch googeln.
Und da geht's schon wieder los.
Genau.
Ich habe den Namen noch nie gehört und ich habe keine Ahnung, ob diese Frau eine Hebamme war. Und wenn wir die Namen nicht wissen, dann hat das ja auch mit was mit Unsichtbarkeit dieser Menschen zu tun.
Ja. Genau, und da versuchen wir heute so mal ein bisschen aus unseren Perspektiven so ein bisschen in der Unsichtbarkeit zu stochern, ein bisschen mehr Sichtbarkeit hochzuholen und uns auch ein bisschen was zu erzählen, weil Annika, du hast eine andere Perspektive auf Leben als ich. Wir haben Ähnlichkeiten und grundlegend ist es aber so, dass wir üben, das Private ist politisch, das Politische ist privat. Und deswegen meine erste Eingangsfrage, Annika, was hast du gelesen in den letzten Wochen, was dich wirklich berührt hat?
Ich habe mir wirklich auch viel Zeit genommen zum Lesen. Mhm. Und ich starte ja bald in eine neue Aufgabe, einen neuen Job. Und da werde ich wahrscheinlich nicht mehr so viel zum Lesen kommen. Und ich habe auch die Angewohnheit, schon seitdem ich ein Kind bin, ich lese meistens 2 bis 3 Bücher parallel. Die liegen auch an unterschiedlichen Orten, an meinem Bett. Da lese ich eher Dinge, die nicht ganz so tiefgründig sind. Dann liegt was auf meinem Schreibtisch und dann habe ich noch so einen schönen Leseplatz in unserer Wohnküche. Und in meiner Wohnküche liegt gerade die Biografie von Angela Merkel. Das hat mir eine Freundin empfohlen, dass ich da ein bisschen in Vorbereitung auch auf meinen Job diese Biografie lese. Und ich finde es hochspannend. Und Angela Merkel ist tatsächlich mal in einer Podiumsdiskussion gefragt worden, ob sie Feministin ist, weil sie ja wirklich als Frau, als ostdeutsch sozialisierte Frau ein solches Amt bekleidet und so lange bekleidet hat. Und sie konnte es gar nicht direkt beantworten. Und sie hat das mitgenommen und immer wieder in ihrem Herzen bewegt und hat entschieden, ja, ich bin eine Feministin. Mhm. Aber nicht ad hoc, hat also nie da so wirklich drüber nachgedacht. Dann habe ich gelesen, das ist aber auch Lektüre, die man auch schön vorm Einschlafen lesen kann, Ich, Eleonore, Königin zweier Reiche. Eleonore von Aquitanien war im Mittelalter eine unheimlich wichtige Frau, eine sehr machtvolle Frau, hat sich aber auch im Laufe des Lebens erst als eine solche entwickelt. Und war verheiratet mit dem König von Frankreich und dann später mit dem von England. Und dann war sie auch geächtet von diesem Mann, weil sie einfach zu stark und mächtig wurde. Und als dann alle tot waren, dann hat sie sozusagen für ihre Söhne als Regentin gearbeitet. Und sie ist unglaublich alt geworden. Sie hat viele Kinder geboren, 8 an der Zahl, die sie fast alle überlebt hat. Sie ist 80 Jahre alt geworden. In dieser Zeit ein wahnsinniges Alter. Und diese Frau hat mich auf dieses Thema gebracht. Ah. Wo ich so dachte, von dieser Frau habe ich noch nie was gehört. Ja, ja. Und sie hat einen solchen Einfluss in einer Zeit gehabt, wo wir denken, da hatten die Frauen wirklich nichts zu melden. Mhm. Dann hatte ich noch ein Buch. Hertha Müller ist auch ja vielen bekannt. Eine Fliege kommt durch einen halben Wald. Das ist Literatur, die sollte man nicht lesen, wenn man müde ist, um es gut zu verstehen. Also es waren wirklich viele wichtige Frauen, über die ich gelesen habe, von denen ich gelesen habe. Und jetzt bin ich total neugierig, Katrin. Was hast du gelesen?
Ja, was habe ich gelesen? Ich habe Arundhati Roy gelesen, Meine Zuflucht und mein Sturm. Du kennst das bestimmt, Der Gott der kleinen Dinge.
Hast ja, das kenne ich.
Das kennst du, ne? Das war Ende der 90er, meine ich. So oder Nuller Jahre war das der große Erfolgsroman von ihr. Und Arundhati Roy ist indische Aktivistin, die engagiert ist im Kampf gegen die Staudämme, im Kampf gegen Ungerechtigkeit, immer wieder ihre Stimme erhebt. Und sie hat diesen einen Roman geschrieben, den wirklich, glaube ich, sehr viele kennen, Der Gott der kleinen Dinge, der, glaube ich, auch viele, viele berührt hat und bewegt hat. Dann 10 Jahre später Das Ministerium äußersten Glücks und jetzt nochmal 10 Jahre später Meine Zuflucht und mein Sturm. Und das war ein Buch, ich habe morgens angefangen und habe abends erschöpft, sehr befriedigt das Buch zugemacht und war, hat es durch und war wirklich, also kennst du das, dieses Gefühl, wenn man in so ein Buch, wenn man in ein Buch eintaucht?
Ja,
und
ja, da darfst du mich nicht ansprechen, da bin ich nämlich woanders.
Genau, also wirklich in einer anderen Welt, in einem anderen Verstehen, in einem anderen Kontext. Bei Meine Zuflucht und mein Sturm geht es um ihre Geschichte mit ihrer Mutter. Und zwar geht es praktisch um den Ansturm von Erinnerungen und Gefühle, die vom Tod der Mutter hervorgerufen werden. Sie hatte eine extremst ambivalente Beziehung zu ihrer Mutter, aber wenn man dieses Buch liest, versteht man ziemlich gut, wieso Arundhati Roy so geworden ist, wie sie geworden ist. Es war für mich nochmal, ich finde, Indien ist mir nicht so nah, ist für mich nicht so leicht zu verstehen.
Weil aber sie in einer völlig anderen Kultur ist aufgewachsen ist?
Völlig andere Kultur, genau. Und aber auch zu verstehen, die politischen Verhältnisse der letzten Jahrzehnte dort auch nochmal anders zu verstehen. Das kommt in diesem in dieser Biografie wirklich sehr gut raus. Und was das Interessante ist, sie hatte eine Mutter, die extrem stark dominant war. Sie kommt aus einer christlich-syrischen Community. Die Mutter war Lehrerin und hat aus dem Stand heraus, aus ihrem eigenen Selbst heraus eine Schule aufgebaut, eine riesige Schulcommunity, hat dort unterrichtet und praktisch auch ein Internat gegründet und ist eine absolut geachtete Frau gewesen in ihrer Welt und konnte aber gleichzeitig die Beziehung mit ihren Kindern, also mit Arundhati und ihrem Bruder, das war eine sehr gewalttätige Beziehung. Und in dieser Ambivalenz, in dieser Gewalt auch, ist sie groß geworden und ist und diese Auseinandersetzung, deswegen ist dieser Titel, finde ich den auch sehr gut gewählt, also meine Zuflucht und mein Sturm, also es geht praktisch um diese Bindung und um die Nichtverbindung. Und auch dieses, wie kann ich in einer Achtsamkeit sein oder eine Achtung gegenüber einer Frau sein, gegenüber ihrem Lebenswerk, die aber gleichzeitig als Mutter einfach wirklich versagt hat.
Das klingt nicht unheimlich spannend.
Genau, das ist dieses Spannungsfeld, dem sich dieses Buch bewegt. Und ich fand es ganz schön, auch über diese Jahrzehnte, die sie da beschreibt, also in der Intensität ihrer Sprache, also auch wie beim Gott der kleinen Dinge, nachzuvollziehen, wie dieses Buch entstanden ist, der Gott der kleinen Dinge. Ich meine, Arundhati Roy war 36, als sie das geschrieben hat. Und sie war von jetzt auf jetzt Bestseller-Autorin. Wie ist sie damit umgegangen? Was hat sie mit diesem Geld gemacht? Sie hat es verteilt. Ne? Also wie hat sie ihr Leben weitergelebt? Und was mich auch sehr berührt hat, ist, wie kann es gelingen, immer wieder auch Aktivistin zu sein in diesem Ganzen? Also meine absolute Empfehlung, meine Zuflucht und mein Sturm.
Also am besten sich wirklich mal Zeit nehmen. Und das bietet sich vielleicht an, gerade das Wetter lädt ja nicht ein.
Genau. Ja. Und das andere, was ich gelesen habe, und das hat mich jetzt erinnert, also ich habe das gerade ausgelesen gehabt, als du mir gesagt hast, lass uns mal über Frauen hinter Männern sprechen. Das war tatsächlich eine Autobiografie von einem Mann und Peter Levine, dem Begründer von Somatic Experiencing, einer körperorientierten Traumatherapie. Und ich habe das erste Mal, glaube ich, bei einem Mann gelesen, wie er sich intensiv über einen großen Kapitel seines Buches bei sich auf die Frauen bezieht, die ihn geprägt haben, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist. Und das fand ich ganz berührend.
Wie bist du dazu gekommen, das Buch zu lesen? War das eine Empfehlung? Wo ist dir das über den Weg gelaufen?
Ja, das ist ja eine Methode, die ich praktiziere, und Peter Levine ist, das Buch hat den wunderbaren Titel Lernen, den Tiger zu reiten. Und was mich im Rahmen von Heilmethoden immer wieder auch abholt, ist, das ist ja nichts Neues, keine neue Erfindung. Ich meine, du als Hebamme kannst das, du kannst dich sehr klar auf eine Jahrtausende alte Tradition beziehen.
Ja, das kann ich.
In deiner Heilkunde, in deinem Wissen.
In meinem Selbstverständnis.
In deinem Selbstverständnis. Ich finde, das ist im Rahmen von Medizin, von Therapien nicht ganz so einfach, weil da gibt es sehr, sehr viele Unterbrechungen. Und ich bin immer ganz froh, wenn es Menschen gibt, die Heilmethoden heute in die Zeit bringen, die sich sehr selbstverständlich auf jahrtausendealte, uralte Heiltraditionen beziehen. Und ich finde, da ist er einer der wenigen, die das so offensiv machen, die sagen, ich habe hier nichts neu erfunden, sondern ich beziehe mich auf die und die Kulturen, auf die traditionellen Heilweisen. Und da, deswegen bin ich da drauf gekommen.
Hast du dir also ganz gezielt auch ausgesucht?
Das war ganz gezielt, genau. Mhm. Ja. Ja, und das waren sozusagen zwei Biografien, mit denen ich so die letzten Wochen in diese neue Zeit, also jetzt in dieses neue Jahr gegangen bin. Und eine gute Grundlage, um jetzt dann nach der nächsten Musik, wir bleiben mal noch ein bisschen bei John Baez, weil sie hat ja nun mal ihren 85. Geburtstag heute. Und dann steigen wir weiter ein in das Thema.
Dreamed you'd leave in summer. I thought you would go, then come back home. No, I never dreamed.
Die Frauenredaktion heute im Gespräch zu Frauengeschichte und wir sprechen über bekannte, unbekannte Frauen, die eventuell dann auch noch hinter bekannten Männern standen. So?
Manche Namen sind einem bekannt,
ja,
aber
ja.
Sehr viele wirklich gar nicht.
Ja, und du bist ja mit dem Thema sozusagen schwanger gegangen.
Ja, genau.
Und wer fiel dir denn so als erstes ein, in die Hand?
Tatsächlich Nannerl Mozart. Ah. Weil es kam so eine Serie, oder die läuft auch noch. Ich weiß nicht, wann was läuft, weil wenn ich Fernsehen schaue, schaue ich auf der Mediathek.
Ja.
Zu meinem selbstgewählten Zeitpunkt. Mhm. Gerne auch, wenn ich bügle oder wenn ich koche. Und da bin ich über die Serie, ich weiß gar nicht genau, ob ich es jetzt richtig sage, Mozart und Mozart gestolpert.
Keine Ahnung.
Und ich spiele ja selber Klavier. Mhm. Also ich habe sehr viel von Mozart gespielt und auch von Nannerl.
Okay.
Und also ich wusste sozusagen, dass es diese Schwester gibt oder gab. Und man mag jetzt von dieser Serie denken, was man will, aber es hat einfach die Schaffenskraft der Schwester Mozart in den Mittelpunkt gestellt. Und das hat mir gut gefallen. Da habe ich gedacht, das ist ja mal ein prima Ansatz. Mhm. Und dass einem einfach klar ist, diese Frau war genauso begabt, sehr wahrscheinlich, wie ihr Bruder. Sie hat fantastisch Klavier gespielt, sie hat komponiert und sie hat sein Werk unterstützt, offensichtlich. Und wer ist berühmt? Dreimal dürfen wir raten. Mhm. Letztlich werden wir wahrscheinlich nie wissen, ob Mozart wirklich alles selber komponiert hat, wo hat seine Schwester Einfluss genommen. Mhm. Und das, das war so für mich der Einstieg, als ich dir das dann vorgeschlagen habe. Und ich finde, das geht euch vielleicht jetzt beim Zuhören auch so. Wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken, dann poltert es im Kopf und dann kommen unheimlich viele Menschen. Mhm. Frauen. Die kommen dann so in das Gedächtnis und man denkt, ja, da habe ich schon mal was gehört oder da habe ich was gelesen. Wie ging es dir damit, Katrin?
Naja, du hast mir das geschrieben und dann fiel mir sofort Ita Wegmann und Marie Steiner ein, weil ich, ich glaube letztes Jahr oder vor 2 Jahren, die Biografie von diesen beiden Frauen gelesen habe. Und das sind die beiden Frauen in der Anthroposophie hinter Rudolf Steiner sichtbar. Ich kannte die beide nicht oder mir war dieser Kontext auch nicht klar. Und Ita Wegmann ist die Begründerin tatsächlich der anthroposophischen Heilkunde. Ich habe es nicht gewusst. Sie ist auch die Begründerin der Welle da, die dir wahrscheinlich was sagt, als anthroposophische Arzneimittelherstellungsfirma vor 100 Jahren gegründet. Es gibt auch eine Ita-Wegmann-Klinik gibt es. Und Marie Steiner ist die im Grunde genommen die Begründerin der Eurythmie und der Rezitationskunst. Das sind ja beides Methoden, die heute noch umgesetzt werden. Und was ich über dieses Buch verstanden habe, vom Kontext her, war, also zum einen sind es zwei Frauen, die absolut hochbegabt waren. Die konnten beide 6 bis 8 Sprachen. Marie Steiner kommt aus St. Petersburg, Ita Wegmann aus Südostasien. Das war eine holländische Kolonie. Und Ita Wegmann ist mit der traditionellen Heilkunde in Südostasien groß geworden. Das heißt, das ist ihre eigentliche Prägung. Und diese Grundprägung hat sie dann auch mit nach Europa gebracht. Marie Steiner ist in St. Petersburg groß geworden, war dort Tänzerin, war dort Schauspielerin, hat dort ihre Prägung. Und beide Frauen kommen nach Europa, Deutschland, treffen da irgendwo Rudolf Steiner und es gibt sowas wie eine Bereicherung. Nennen wir es mal so. Eine große Bereicherung. Und daraus entwickeln sich Konzepte. Und das hat mich sehr berührt, weil ich selber kann mit der Anthroposophie jetzt nicht so viel anfangen. Ist nicht meine Form von Denken oder Spiritualität. Aber in dem Moment, als ich das gelesen habe, hat das für mich so einen Körper bekommen. Hat für mich diese Grundideen, habe ich gedacht, ah ja, das sind zwei Frauen, die haben da was gesehen und die haben es in den Körper gebracht. Also A, über die Heilkunde oder eben über das Schauspiel, über die Eurythmie, über die Bewegungskunst. Und von der Einordnung her ist es so, dass wir ja praktisch vor 120 Jahren ist ja die gesamte Reformbewegung unterwegs. Das heißt, da entstehen ja ganz viele Sachen von Heilkunden, von Tanzkunst, von das Rolfing entsteht, das Feldenkreis entsteht. Also sehr, sehr viele Methoden, Ansätze, um eben auch mit den Unbilden der Welt umzugehen.
Und in die Körperlichkeit zu kommen, denke ich gerade.
In den Körper zu kommen. Mhm. Das ist wirklich nach dem Ersten Weltkrieg, ist es ja ein Riesenaufschwung. So, und es entstehen wirklich an vielen Enden dieser Welt entstehen kommen körperorientierte Heilmethoden in die Welt und sind die Grundlage im Grunde von dem, was wir heute auch noch machen. Mhm. Also die Osteopathie entsteht in der Zeit, Shiatsu entsteht. Es entstehen sehr viele, Kommunen auch oder Landbewegungen, wo Menschen experimentell miteinander leben und üben. Und es sind auch die Grundlagen der Traumatherapie. Pierre Janet verfasst in dieser Zeit sein Werk eben. Aber ich glaube, es wird einfach unheimlich viel kommuniziert und das ohne das Internet, sondern auf anderen Ebenen. Ja, und als ich die beiden für mich nochmal so verinnerlicht hatte und da was verstanden habe, bin ich auch nochmal, war ich in einer Ausstellung über in Köthen zu dem Werk Hahnemann, der hat da sehr, sehr gewirkt, sehr viel lange Zeit. Und Melanie Hahnemann, das ist praktisch die zweite Frau von ihm, dem Begründer der Homöopathie, war auch lange Zeit nicht sichtbar. Ich weiß nicht, ob du von ihr schon mal was gehört
hast.
Nein,
tatsächlich nicht. Ja.
Melanie Hahnemann war auch Französin und im Grunde ist sie die Homöopathie in die Welt gebracht hat, weil sie war damals 36, eher 88, wie das dann immer so ist mit der Faszination von Genie oder Befruchtung, wie auch immer. Sie hat ihn nach Paris geholt und der war ja hier in Deutschland sehr verfolgt auch und musste immer fliehen. Und sie hat ihn nach Paris geholt und hat ihn dort in die Kreise eingeführt und das war überhaupt im Grunde dass diese Methode irgendwie mehr Raum und Welt gesehen hat. Aber dann dachte ich, naja, wer war denn da vorher da? Gab es ja auch noch eine Frau. Und das ist Henriette Küchler, mit der hatte er 11 Kinder gehabt. Und er musste alle 2 Jahre umziehen, fliehen. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Vor 250 Jahren.
Wahnsinn.
Mit endlos vielen Kindern Gepäck im Wagen. Also was Frauen so gemacht haben.
Ja, was Frauen leisten.
Und gleichzeitig haben sie ihm wahrscheinlich die Journale geschrieben, alles mitgeschrieben, alles abgetippt nicht, aber mit veröffentlicht und den Rücken freigehalten. Mhm. Ja, das waren die mir spontan kamen.
Und da muss ich jetzt auch gerade dran denken, den Rücken frei halten und abtippen oder die Orga, die Kinder und so weiter, Haushalt. Letztes Jahr war ja die große Ausstellung in Mühlhausen, Freiheit, 525, 500 Jahre Bauernkrieg. Und ich habe sehr lange in Mühlhausen gelebt, das zieht mich immer wieder dorthin und da habe ich gedacht, ein super Anlass, fährst du mal hin, guckst dir das an. Und es waren tolle Ausstellungen an verschiedenen Orten in Mühlhausen und ich bin dann rausgegangen und ich war nicht zufrieden. Und ich war nicht zufrieden, weil die Frauen gefehlt haben. Mhm. Genau das, was du gerade gesagt hast, das war natürlich Thomas Müntzer und alle möglichen wichtigen Männer, die im Bauernkrieg die Fäden mitgezogen haben. Aber es waren Frauen, die mit dazugehört haben, die auch mitgezogen sind. Das ist historisch belegt und über die ist überhaupt nichts verzeichnet. Und Thomas Müntzer war ja auch verheiratet mit Ottilie von Gerssen. Und ich glaube, an dieser Ausstellung waren ein oder zwei Sachen, die auf sie hingewiesen haben. Aber nach seinem Tod verliert sich die Spur dieser Frau völlig. Mhm. Und ich bin absolut sicher, dass sie dafür gesorgt hat, dass er dieser Anführer sein konnte, zum Beispiel. Und da haben wir sie wieder.
Naja, da geht es ja auch um Regulation, da geht es um Fürsorgearbeit, wo wir ja auch wissen, 51% des Bruttosozialinlandproduktes gehen einfach in diese Care-Arbeit rein. Ansonsten würde jeder Staat zusammenbrechen,
richtig,
wenn das nicht passieren würde.
Würde nichts funktionieren.
Mhm. Ja, spannend. Ich habe dann beim Herlaufen, Radio Frei ist ja jetzt in der Johannesstraße, bin ich am Augustinerkloster vorbeigelaufen, dann dachte ich, naja, wenn ich diese Brille einmal aufhabe, dann lohnt es sich ja mal, auf Straßenschilder zu schauen, dann lohnt es sich, auf Gebäude zu schauen. Und wenn ich hier am Augustinerkloster vorbeilaufe, ja, dann fällt mir natürlich Katharina von Bora ein, die Frau von Luther. Ne? Oder mir fällt ein, also hier gerade Erfurt ist ja nun historisch ja auch vielfältig. Und es gab ja auch mal diesen Frauen, oder gibt es glaube ich immer noch diese Frauenstadtrundgänge?
Den habe ich noch nicht mitgemacht, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch gerade nicht, also könnt ihr echt mal recherchieren. Also gab es über viele Jahre hier in Erfurt, wo es um historische Orte geht, wo Frauen gewirkt haben. Und wer mir auch eingefallen ist, ist Meister Eckhart, der sagte, alles, was er gelernt hat, hat er von den Beginen gelernt. Und Erfurt hat ja eine reichhaltige Beginenkultur, das ist ja auf jeden Fall belegt. Dann ist mir aber noch eingefallen, es gibt doch auch eine, gibt es nicht auch eine Hebamme oder eine Ärztin, nach der eine Straße benannt worden ist hier in Erfurt? Weißt du das?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, okay. Aber da müssen wir nochmal suchen. Ja, also das, wen hast du noch so auf dem Schirm? Wer ist denn noch so untergekommen?
Also ich lebe ja auch Filme. Ich gucke unheimlich gerne Filme im Kino. Und ein sehr wichtiger Film war ja auch, ich weiß nicht, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, Hidden Figures, Unerkannte Heldinnen.
Ja.
Das ist auch eine Buchverfilmung und das ist die Geschichte dreier afroamerikanischer Mathematikerinnen, Katharina Johnson, Dorothy Foggin und Mary Jackson, die in den frühen 60er Jahren für die NASA gearbeitet haben und in der frühen Raumfahrt-Ära leisteten sie entscheidenden Beiträge zu wichtigen Weltraummissionen. Und dieser Film thematisiert ihre Arbeit. Und sie waren nicht nur benachteiligt, weil sie Frauen waren, sondern auch, weil sie afroamerikanische Frauen waren. Es scheiterte bereits an der Toilette. Diese an einem Beispiel einer Frau, die konnte ihre Berechnungen, musste sie unterbrechen, um eine halbe Stunde über den Campus zu flitzen, um die richtige Toilette zu finden, die sie benutzen durfte. Also sie wurde auch dahingehend diskriminiert. Und sie haben gleichwohl ihre Arbeit gemacht und wurden dann im Laufe des Prozesses auch anerkannt. Aber wenn man diesen Film nicht gesehen hat oder dieses Buch gelesen hat, dann weiß man auch nichts von diesen Frauen.
Ja.
Und deshalb Hidden Figures.
Ah, ja.
Unerkannte Heldinnen.
Und es lohnt sich auf jeden Fall zu forschen. Ich habe jetzt im Vorfeld mal geschaut, was sind eigentlich so die Quellen. Also es gibt eine meiner Lieblingsquellen ist fembio.org. Das ist eine Seite von Luise F. Pusch. Luise F. Pusch ist eine Linguistin, die Ende der 80er schon ein Buch herausgegeben hat. Das heißt, das Deutsch als Frauensprache. Ja, jetzt stehe ich auf dem Schirm.
Ob das grammatikalisch richtig ist?
Ja, das ist wahrscheinlich nicht richtig, aber ist egal. Sie hat jedenfalls hervorragende, das Deutsch als Männersprache, so rum. Da war ich jetzt so 30 Jahre später ein bisschen voreilig. Als Frauensprache wird es noch nicht. Aber Luisa F. Pusch ist sozusagen die Vorreiterin für eine genderbasierte Sprache. Sie hat ja ganz herausragende Glossen veröffentlicht und im Zuge dessen dieses Archiv angelegt für Forschung für Frauen. Und sie ist auch Mitherausgeberin dieses Kalenders Berühmte Frauen. Den kennst du doch bestimmt.
Ja, natürlich kenne ich den Kalender.
Ja, das ist Luise F. Pusch.
Mhm.
Genau. Und dieser Kalender, den gibt es ja auch schon jetzt seit Jahrzehnten. Es sind praktisch auch endlos Frauen veröffentlicht, da ist dazu recherchiert und so weiter. Wenn eine dann weiter gucken will, ich mag es ja wirklich sehr gerne, das digitale deutsche Frauenarchiv, das ist praktisch ist ja vor 3 Jahren, glaube ich, an den Start gegangen und sammelt im Grunde genommen nimmt alle wissenschaftliche Forschung oder aber auch Forschung über Aktivistinnen der deutschen Frauengeschichte auf. Es sind dort auch Archive vereinigt, also alte Archive. Ich glaube, das Grauzone ist auch da mit drin. Und man kann da einfach Forschungsanträge stellen. Also die helfen einem weiter, wenn ich jetzt zu einem bestimmten Thema forschen möchte. Und sie haben einfach unglaublich viel gesammelt. Und ich fand das jetzt so schön, weil es geht ja auch nicht nur immer um alte Geschichte, sondern auch um neue Geschichte. Und ich habe jetzt eine Frau getroffen, die eine Aktivistin war in Thüringen, die in 89, 90 angefangen haben, Frauenhäuser auf dem Land zu gründen und wo die jetzt wieder auf der Spurensuche sind. Was ist denn eigentlich aus dieser Zeit noch erhalten geblieben? Und dafür ist natürlich das digitale Deutsche Frauenarchiv eine super Grundlage für Forschung und aber eben auch der ganze Bereich der Oral History, also einfach ins Gespräch zu kommen mit Akteurinnen und Akteuren, weil Frauengeschichte ist eine erzählte Geschichte.
Weil sie nicht aufgeschrieben worden sind.
Genau.
Ja, ja. Richtig.
Gut, jetzt sind wir schon am fast letzten Block angekommen und wir einfach nochmal Musik und dann holen wir Luft, atmen ein, atmen aus und weiter geht's. Die Frauenredaktion. Wir sprechen über historische Frauen, Frauen hinter Männern, versteckt, unsichtbar und immer wieder der Versuch der Frauengeschichtsforschung und von engagierten Frauen, Frauen sichtbarer zu machen. Ich bin heute Morgen, als ich noch mal was dazu gelesen habe, bin ich über den Begriff gestolpert, dass Frauen so Vertraute waren von Männern. Und ich glaube, das ist ein Codewort. So,
wenn, inwiefern?
Naja, im Sinne von, dann sind sie halt Vertraute. Aber das heißt nicht, dass sie sozusagen mit Herausgeberinnen sind oder einfach mit Spielerinnen in dem Sinn. Sie sind halt so ein bisschen vertraut.
Mhm.
Also das fand ich, man kann es schön finden, aber ich dachte, wenn ich vertraut bin, bin ich noch lange nicht sichtbar.
Richtig.
Ja, und es geht wirklich explizit um die Sichtbarkeit und Was ich gerne noch vorstellen wollte, neben dem digitalen deutschen Archiv, deutschen Frauenarchiv, ich bin heute noch über ein anderes Archiv gestolpert, das kannte ich tatsächlich noch nicht. Also einmal, das ist, glaube ich, bekannt, das Archiv der Frauenbewegung in Kassel, das Deutsche Archiv der Frauenbewegung in Kassel, die haben auch sehr viel und wo es sich lohnt, auch weiter zu forschen. Eine andere Seite, die auch immer sehr viel zu diesem Thema bringen, ist beziehungsweise Weiterdenken, ein Forum für Feminismus und Philosophie. Und ein Heft, was mich hat es total gekriegt, Anfang der 90er, und zwar ist das die Frauenbuchkritik Virginia. Ist die dir jemals untergekommen, Annika?
Das kenne ich nicht.
Also da gibt es mittlerweile die 77. Ausgabe im Herbst 2025. Das ist ein Heftlein es ist praktisch wie eine kleine Zeitung, die zweimal im Jahr immer zu den Buchmessen erscheint, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Und da werden Neuerscheinungen vorgestellt und Rezensionen von Büchern besprochen. Und was, wenn man auf diese Seite geht, also wenn ihr geht auf Virginia-Frauenbuchkritik, dann gibt es sozusagen ein Archiv. Und wenn man jetzt anklickt auf Neuerscheinungen im Herbst 2025, dann ist es ganz wunderbar sortiert in Biografien, Tagebücher, Briefe, ganz viele Bücher, dann Erzählungen, dann Essays, dann Geschichte, Zeitgeschichte, Kalender, Körperwelten, Gesundheit, Kriminalromane, Kulturgeschichte, Kunst, Kultur, Lesbenliteratur, Literaturwissenschaft, Lyrik, Politik, Gesellschaft, Psychologie, Romane und so weiter. Das heißt, es ist tatsächlich, also ich habe mich früher, als ich noch viel mehr gelesen habe, darin immer gut orientieren können. Und was sozusagen in diesem ganzen Bereich der, wie auch immer, gearteten feministischen Frauenliteratur neu zu finden ist. Und es gibt einmal diese Übersicht und zum anderen gibt es halt aber auch Rezensionen und ein Teil davon ist archiviert. Das Blöde ist, dass es hier in Thüringen keine Bezugsstelle gibt, also wir haben keinen Frauenbuchladen. Und wir hatten auch noch nie einen Frauenbuchladen hier in Erfurt.
Das wäre vielleicht eine neue Geschäftsidee.
Es gab diese Geschäftsidee immer wieder, aber es ist immer wieder verworfen worden. aber nichtdestotrotz ist es möglich, die Virginia zu abonnieren im Einzelabo auch.
Dann also kann man das lesen. Genau. Auch online, oder?
Ja, zum Teil online, aber eben händisch ist es auch möglich über eine Bestellung. Mhm. Genau. Also das ist nochmal so ein Hinweis, wo es, glaube ich, sich lohnt zu schauen, wenn eine da auf der Suche ist, auch nach historischen Frauen und eine Orientierung möchte. Genau.
Und händisch finde ich auch ein unheimlich schönes Stichwort. Ich finde es total schön, wenn Bücher so in Freundinnengruppen weitergegeben werden. Dann bekomme ich auch Bücher in die Hand, die ich sonst wahrscheinlich nie gelesen hätte. Mhm. Und es ist bei manchen Menschen so ein Zwang, man muss ein Buch zu Ende lesen. Ich finde es auch okay, wenn es einen nicht mit mir spricht, dann lege ich das Buch zur Seite und habe Zeit für ein neues Buch. Ja. Aber es ist, nehmt euch das mit, tauscht euch aus und sprecht über die Bücher. Das bringt uns weiter.
Ja, das ist auch so ein, ich denke, es im Gespräch bleiben. Also ich habe viel mit Freundinnen in den letzten Wochen darüber diskutiert, wie ist es überhaupt möglich, gemeinsame Denkräume wieder zu schaffen in Zeiten, wo wir permanent mit Informationen überflutet werden und wo es so schnell möglich ist, alle Informationen zu haben. Aber diese Möglichkeit, gemeinsam ein Gespräch zu entwickeln und eben zum Beispiel ein Buch zu besprechen miteinander, das dafür braucht es Räume, dafür braucht es Zeit und ich weiß, dass es mittlerweile wieder doch relativ viele Lesekreise gibt. Mhm. Also wo Menschen miteinander Bücher lesen und sich dann treffen und sich darüber auszutauschen. Das ist so richtig herrlich traditionell, oder?
Naja, wenn es im Deutschunterricht so ein bisschen verdorben worden ist, wenn man so ein Buch so 2 Monate lang bis auf die letzte Faser, bis auf das letzte Komma auseinandergenommen hat, darf sich eingeladen fühlen, das nochmal neu zu probieren. Oder? Das höre ich jetzt gerade raus, Katrin.
Ja, ja.
Ne? Wir erinnern uns, glaube ich. Oder so an diese Zeiten, wo ich dachte, nicht schon wieder dieses Buch. Bitte, bitte nicht.
Hölle.
Aber ihr merkt an uns, es hat uns das Lesen nicht ausgetrieben.
Mhm. Genau.
Wir bleiben dran.
Ja. Du hast noch ein Zitat.
Ja, ich habe noch was Interessantes gefunden und ich habe noch ein Buch ausgegraben und das wusste ich gar nicht mehr, dass ich in meinem Schrank das habe, Frauen, die man kennen muss. Ich möchte euch jetzt gar nicht erzählen, welche Frauen da drin stehen, aber ich frage mich natürlich auch auf einer Metaebene, wie kann das passieren und warum werden diese Frauen so systematisch vergessen? Und wir haben ja jetzt gerade auch ganz verschiedene Genres aufgelistet, ob das jetzt in der Kunst ist, in der Wissenschaft, in der Kultur. Wir können jetzt gar nicht mehr aufhören zu erzählen, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Und es gibt sicher auch nicht nur eine Erklärung. Aber ich habe ein interessantes Zitat für euch. Die Frauen wurden ausgeschaltet, die Männer gaben das praktische Wissen der Frauen der Vergessenheit anheim oder eigneten sich Teile davon an, verwandelten es in strenge Wissenschaft und machten die Medizin, also das ist jetzt am Beispiel der Medizin, zu einer Disziplin, die eine geregelte, nur an der Universität zu erlangende Ausbildung voraussetzte, von der Frauen ausgeschlossen waren. Denn Universitäten waren seit ihrer Gründung im 12. Jahrhundert durch und durch männliche Domänen gewesen, nicht anders als die abstrakten Wissenschaften. Hier zeigt sich ein Phänomen, das sich im Laufe der Jahrhunderte und auch heute noch immer wieder beobachten lässt. Die geschlechtsspezifische Zuschreibung von Tätigkeitsfeldern und in dem mit ihnen verbundenen sozialen Renommee sowie der ständige Wechsel von Einschluss- und Ausschlussmechanismen. Frauen wird die Arbeit in Bereichen, in denen sie traditionell tätig sind, oft erschwert, sobald Männer im Gefolge sozialer und beruflicher Umschichtungen ein Interesse daran gewinnen. Sie geben dem Bereich ein anderes Profil und reklamieren ihn dann als männliche Domäne. Wenn umgekehrt Frauen in einen bislang männlich dominierten Bereich eindringen, verliert dieser häufig an sozialem und finanziellem Prestige. Die Männer ziehen sich daraus zurück. Ein klassisches Beispiel dafür war der Lehrerberuf. Und Katrin, ich wage die steile These, es gibt genauso viele kluge, berühmte und mächtige Frauen wie Männer, oder? Was meinst du?
Ja, sicher.
Mhm.
Ja.
Jetzt muss man an der Sichtbarkeit arbeiten.
Genau, wir arbeiten an der Sichtbarkeit und wir arbeiten an den Machtverhältnissen und ich bin über ein sehr schönes Angebot gestoßen und zwar gestaltet das Maria Zemp mit. Ich habe vor vielen Jahren hat die hier in Erfurt im Rathaus einen Vortrag gehalten über Trauma und Macht, damals schon. Die kommt aus der feministischen Bewegung, hat lange für Medica Mondiale auch gearbeitet. Und die bieten gerade eine Fortbildungsreihe an. Und zwar ist das das Feminist Consulting Kollektiv. Klingt ein bisschen speziell, aber letztendlich geht es um Macht und sie schreiben das so schön, warum wir über Macht sprechen. Macht ist ein komplexes und sensibles Thema. Bei vielen Menschen ruft es gemischte Gefühle hervor und jeder versteht und erlebt Macht anders. Doch eins ist klar, Macht spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Systeme und Strukturen zu verändern in der Gesellschaft, genau wie in Organisationen, Gruppen und Teams. Und das ist eigentlich alles so klar, aber es wird halt zu wenig über Macht und Machtverteilung gesprochen und weil das ist ja auch immer ein bisschen unangenehm, das vorzuholen. Und wenn wir dann noch eine feministische Perspektive mit reinbringen, dann wird es nochmal interessant. Und deswegen freue ich mich, dass die Frauen ein Angebot machen, darüber zu sprechen, sich an der Stelle weiterzubilden. Könnt ihr einfach mal googeln und vielleicht ist das was passen könnte. Es geht um Rassismuskritik, es geht um intersektionale Haltung und grundlegend um Macht- und Traumasensibilität. Ja, und jetzt gleich am Ende der Sendung. Du fandst es nicht so cool, aber ich finde sie super cool, Marlene Strelowitz. Marlene Strelowitz, Prinzessinnenkunde. Zum Thema Macht.
Ich fand nur das Cover nicht so cool.
Nee, ich meine diesen Beitrag. Also sie hat Marlene Strelowitz ist eine wirklich streitbare Feministin, Schriftstellerin. Und ich sage auch Feministin. Und sie hat in Sie hat in einem Podcast, hat sie so schön formuliert, immer wenn sie auf ein Podium geht, dann wird sie immer erstmal als Feministin vorgestellt und nicht als Schriftstellerin. Und deswegen hat sie sich angewöhnt, irgendwie die anwesenden Männer und anderen Menschen da zu fragen, was denn eigentlich ihre sexuellen Politiken sind. Und das hat mich irgendwie so abgeholt. Immer wieder. Aber sie hat einen neuen Roman veröffentlicht, der heißt Prinzessinnenkunde. Und da geht es im Grunde genommen darum, wie kommt es eigentlich, dass so einer wie Trump sich König nennt und nennen lässt. Heißt das, dass er der einzige Mann ist, alle anderen, auch die Männer, sind in Prinzessinnen verwandelt. Marlene Strerowitz geht in dieser Kulturgeschichte der Männlichkeit dieser Frage nach. Nur der König ist männlich, alle anderen sind nicht mehr selbstbestimmte, frei wählende Staatsbürger, sondern nur noch Untertanen. Der König bestimmt über alle Aspekte des Lebens, das natürliche Geschlecht dient nur mehr der Reproduktion der Untertanenschaft. So werden alle zu Verfügten und müssen sich zur Verfügung halten. Das entspricht der Position der Prinzessin, über die der Königsvater zu seinem Vorteil bestimmt. Wir schreiben ungefähr das Jahr 1740 und alle Errungenschaften der Aufklärung werden vom König verfolgt und vernichtet. Auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ich werde es lesen und vielleicht haben wir mal Zeit irgendwann, vielleicht hast du mal Zeit, dass wir dann darüber sprechen werden.
Na, und wenn du es gelesen hast, Katrin, du weißt, gerne weitergeben und vielleicht mag ich ja das Buch mehr als den Podcast.
Genau. Wir werden in 2 Wochen sprechen über Mütter.
Ja, wie gehen wir miteinander um?
Ja, wie ist das mit Mutterbildern in dieser Gesellschaft? Und wir haben eine junge Mutter zu Besuch hier im Studio und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Thema. Wenn eine, die jetzt zuhört, da spontan dazukommen möchte, wir freuen uns.
Gerne.
Wir freuen uns über Debatten zur Mutterschaft und zu Bildern von Müttern und wie ist das? Bis dahin eine gute Zeit.
Das wünsche ich euch auch.
Und wir hören uns.
Tschüss, bis Tschüss. Bald.
Time it'll be all right if you decided to get on the signs. Take it easy, oh slow down. Take your time, it'll be all right if you decided to get on the signs. Take it easy, oh slow down. And I understand life isn't a friend, it's so hard sometimes, but guess what, you're not the only one. The door is shut, but so is your mind. And I understand life isn't a friend, it's so hard sometimes, but guess what, you're not the only one. The door is shut, but so is your mind. Slow down, take your time, it'll be alright if you decided to get on the sign. Take it easy, oh slow down. Take your time, it'll be alright if you decide to take it on the signs. Take it easy, oh slow down. But let me explain, you don't have to complain. Look at the bright side, open your eyes along with your mind. It's not so bad. God is love and love is all around. You do the best you can, doesn't have to be grand. Open your arms, now is the time to get on with your life.